Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Ihnen heute den Poetenladen vor.
Was ist denn das, Helmut?
Der Poetenladen, in Leipzig beheimatet, ist ein virtueller Raum für Dichtung und umfasst Erzählungen, Kurzprosa und Gedichte. Literarische Primärtexte werden ergänzt durch aktuelle Buchkritiken, Essays, literarische Nachrichten, Diskussionen und Kommentare. Gründer und Herausgeber ist Andreas Heidmann. Der Poetenladen begann als Internetseite im Jahr 2005 und ist nun auch als Verlag präsent, der vorzugsweise Anthologien herausgibt. Er widmet sich zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur. Hans, du hast doch ein Interview mit Herrn Heidmann gemacht.
Ja, das war wirklich sehr nett. Andreas Heidmann hat mich freundlicherweise am Stand auf der Leipziger Buchmesse empfangen. Und dieses Gespräch können wir uns jetzt mal anhören. Ich begrüße Sie zunächst mal herzlich beim Literarischen Echo.
Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag.
Ja, würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten, ganz kurz, wie ist aus der ursprünglichen Webseite nun dieses weltweit bekannte Forum geworden mit einem Verlag noch dazu? Können Sie das mal kurz skizzieren?
Ja, das ist richtig. Wir waren zunächst eine reine literarische Website. 2005 sind wir angefangen. Wir hatten gleich so gewisse Ansprüche, dass es auch schön aussieht. Es gibt ja im Internet auch freie, offene Foren. Wir wollten gleich auch ein redaktionell geführtes Forum. Und es stießen dann relativ schnell immer weitere Autoren zu uns und sagten, oh, der Poetenladen gefällt uns. Und innerhalb von 2 Jahren wuchs es da weiter an Autoren an. Und so schön wir es fanden, dass die Autoren, auch überwiegend Lyrik, dann auch im Internet zu finden ist, kam natürlich dann irgendwann der Gedanke, wir haben jetzt eine schöne Menge Sammlung im Internet. Wäre es nicht sinnvoll, auch sozusagen die Perlen, so als Perlensuche-Anthologie, auch mal eine Anthologie zu machen, dass man das auch mal gedruckt sammelt? Das war der erste Gedanke, dass man vom Internet wieder zurück in die Buchrealität kommt. Und das haben wir dann als Zeitschrift versucht, als Halbjahreszeitschrift praktisch, die dann auch Poet hieß. Und dieser Poet war das erste Druckwerk, was aus dem Poetenladen online entstanden ist. Und das ist auch heute weiter, jetzt weiterentwickelt und jedes halbes Jahr erschien diese Zeitschrift. Und es ging dann halt weiter. Wir hatten dann die Zeitschrift, die aus dem Poeten dann online generiert wurde sozusagen. Und dann hatten wir auch in der Zeitschrift wieder Autoren, sagten junge Autoren, die hätten auch doch gern, wäre toll, wenn wir mal einen Einzeltitel hätten. Und dann kam der nächste Schritt, dass wir sagten, ja, von den Autoren, die wir jetzt besonders toll finden, machen wir vielleicht auch mal einen Einzeltitel. Und so wuchs das langsam vom Virtuellen immer mehr in die Realität hinein, dass es jetzt sozusagen einerseits noch weiterhin das Virtuelle ist, der Poetenladen online wird genauso weiter betrieben wie am Anfang, aber es ist die Zeitschrift dazu gekommen und es ist der Verlag dazu gekommen, der, das muss ich so sagen, natürlich noch recht klein ist und der vielleicht auch nicht übermäßig groß werden soll, aber der eigentlich als verlegerischer Zweig auch seine Bedeutung hat für uns.
Sie sagten ein schönes Wort, Sie finden Autoren toll oder weniger toll. Das ist ja nun ein ästhetisches Problem, die Frage der Bewertung. Wie machen Sie das?
Ja, das Problem ist natürlich generell immer gegeben, denn es gibt immer mehr als das, was man letztendlich drucken kann. Dieses Problem hat ja jeder Verlag und jede redaktionell geführte Zeitschrift. Man muss halt sagen, was finden wir gut, ich will nicht sagen, was finden wir weniger gut, vielleicht finden andere das ja gut, aber es gibt halt immer das Problem, dass man eine gewisse redaktionelle Auswahl trifft, denn es kommen jeden Tag Lyriker auf uns zu und sagen, ich habe ein Manuskript und ich habe ein Manuskript. Wenn wir das alles drucken würden, ich glaube, dann würden unsere Leser ersticken in dieser Menge. Also sind wir irgendwo gezwungen zu filtern. Und dann gibt es vielleicht gewisse Kriterien. Man kann sagen, ich finde die Kriterien gut oder weniger gut. Aber wir haben natürlich auch gewisse Kriterien. Wir sagen, naja, gut, was ist denn ein Gedicht? Ist es wirklich ein Gedicht? Hat das die Qualität, die wir uns vorstellen? Wie gesagt, das ist natürlich ein heikles Feld, aber wir haben ja gar keine andere Wahl. Wenn wir einfach sagen, alles, was reinkommt, drucken wir oder geben wir online, dann erstickt man halt darin. Und dann ist es nicht mehr der Poetenladen, sondern dann ist es ein offener Blog oder ein offenes Forum. Also müssen wir irgendwo sagen, wir wählen aus.
Ja. Kann man heutzutage bestimmte Tendenzen unterscheiden? Im Gespräch kurz vorher wurden wir uns klar, dass es eben doch irgendwie so ist, dass die Moderne noch da ist, aber es ist auch nicht mehr da. Und das, was man postmodern nannte, ist heutzutage auch schon wieder problematisch. Und doch schreiben eben unzählige Autoren immer noch wieder neue, interessante Sachen. Wie sehen Sie diese Tendenzen heutzutage?
Ja, wir haben ja hier in Deutschland eine sehr lebendige junge Lyrikszene. gibt ja hier deutschen Literaturinstitut, gerade in Leipzig. Es gibt ja immer mehr Literaturschulen. Das war früher in Deutschland gar nicht so üblich. Mhm. Und aus diesen Literaturschulen kommen immer durchaus viele talentierte junge Lyriker. Und das ist ja so, wir leben ja im Pluralismus. Das heißt, einige versuchen, die Moderne weiterzuarbeiten. Sie sind auch sehr stark aus Amerika, USA beeinflusst. Whitman und diese ganzen Erzählgedichte, die daherkommen, dass man viel Alltagsmaterial einfließen lässt. Und dann gibt es diese andere Richtung, ich sag mal sowas wie Paul Celan und so, die so mehr daran sind, dass man jedes Wort dreimal abklopft.
Ja.
Und das ist wirklich so, dass aus dieser klassischen Moderne mehrere Stränge auch in die Gegenwart führen.
Ja.
Und der eine junge Dichter geht diesem Strang nach, der andere dem. Also das heißt, wir haben wirklich einen Pluralismus. Wobei natürlich auch immer wieder Zeittendenzen da sind. Manchmal ist das Gedicht wieder freier 10 Jahre, dann sagt man, nee, das geht jetzt nicht mehr, das ist einfach zu unklar, wir wollen wieder mehr Form haben. Und man merkt jetzt wieder ein bisschen, dass die Leute wieder versuchen, mehr Form reinzubringen in die Gedichte. Da gibt es zum Beispiel Jan Wagner oder andere Gedichtdichter, die versuchen wirklich alte Formen wie die Ode wieder aufzugreifen, aber natürlich nicht epigonal, sondern auch trotzdem was Modernes rauszumachen. Aber sie stützen sich wieder so ein bisschen an diese alte Form. Und dagegen wäre ja das sozusagen das Erzählgedicht, was ganz frei ist, mit freien Zeilenbrüchen, was vielleicht auch über 2 Seiten geht. Dann wieder das Komprimierte, was versucht, eine klassische Form neu zu interpretieren. Also dies hat in den letzten Jahren wieder ein bisschen zugenommen. Vielleicht, weil auch viele Studenten von Literaturschulen kommen. Man muss ja da auch was lernen und was machen und anwenden.
Klar, klar.
Da mag es sein, dass die Gedichtform, die Stränge, die Struktur ein bisschen wieder an Bedeutung gewonnen hat, neben dem ganz, ganz, ganz freien Gedicht, wo man manchmal das Gefühl hat, ich möchte das jetzt nicht werten, aber wo es halt so mehr Alltag runter erzählt ist, das kann ja auch was Tolles haben.
Ja.
Dass diese Gedichte die Struktur haben, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen.
Ja. Eine klassische Position, sagen wir, der Moderne war ja die, dass man sagte, das Gedicht ist, das Gedicht sagt sich selbst aus und nun hören wir zu, mal sehen, was wir damit machen. Also Celan wäre also etwa eine Rede, aber auch schon die vor Celan, auch bei Ben war es so. Ne? Aber wenn wir heutzutage mal die Lyrik der Wendezeit, ich denke an Volker Braun, zum Beispiel ein sehr bekanntes Gedicht, das Volkseigentum oder das Verschwinden des Volkseigentums, da werden natürlich auch ideologische oder allgemeine Werte, menschliche Werte lyrisch verarbeitet. Kommt sowas noch an heutzutage? Oder ist das schon wieder gebrandmarkt als ideologisch überbelastet?
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt ein großes Feld. Jetzt sagen wir mal Ost-DDR-Lyrik war ja in der DDR sowieso sehr wichtig, weil sie nur etwas transportierte, was man sonst vielleicht gar nicht so sagen durfte und konnte. Daher kommen eigentlich auch die politischen Dichter, wie Kuhnert, der ja auch in den Westen gegangen ist, kommen eigentlich fast überwiegend aus dem ehemaligen DDR-Bereich. Ich muss sagen, bei den jüngeren Dichtern, die wir auch natürlich stark vertreten, ist das politisch eigentlich so ein bisschen zurückgegangen. Es gibt eigentlich wenig Dichter, die sich jetzt wirklich so verstehen, sage ich mal, wie ein Brecht oder wie Volker Braun oder Bratsch oder so, die sagen, ja, wir vertreten hier auch eine gewisse Haltung und die bringen wir auch im Gedicht zum Ausdruck und es ist fast die Haltung fast wichtiger als das Gedicht. Das gibt es eigentlich bei den jüngeren Autoren und auch der mittleren Generation eigentlich weniger. Ich habe das Gefühl, dass wir generell entpolitisiert sind in der Literatur. Es gibt dann zwar mal eine Anthologie, alles außer Tiernahrung, die hat Tom Schulz zum Beispiel herausgebracht, in der auch politische Gedichte gesammelt sind, der jüngeren Generation. Aber man muss das schon sehr, sehr ins Ästhetische gewendet sehen. Das heißt, reine politische Lyrik, die nur Statement abgibt, die hat, glaube ich, heute wenig Aussichten gut wahrgenommen. Es geht schon mehr darum, dass das Gedicht zuallererst ein Gedicht ist. Und wenn es dann noch eine politische Aussage hat, das möchte ich bei Braun auch unterstellen, dass er zuallererst Dichter ist, bei Volker Braun, dann ist es auch gute Lyrik. Das ist die erste wichtige Grundlage, dass Lyrik gut ist. Und wenn sie dann politisch ist, naja, auch gut.
Mhm.
Aber nicht umgekehrt, dass etwas nur politisch ist und dann zufälligerweise auch noch Lyrik.
Ja. Lyriker wollen ja auch wahrgenommen werden. Wie werden sie heutzutage in diesem unübersichtlichen Feld des literarischen Sprechens wahrgenommen? Natürlich, ihre Webseite und andere Webseiten tragen dazu bei, aber wer dringt da durch? Wer kommt da nun wirklich, nur nicht wie im Sport, an die Ziellinie, das ist Quatsch, aber wen hört man sofort? Was entscheidet, sagen wir mal, die wirkliche Audienz oder die Publikumswirkung oder wie man es sagen will, nicht wahr? Was trägt dazu bei, dass man einem Autor wirklich zuhört, wenn er Gedichte also öffentlich vorträgt oder so? Was meinen Sie?
Zunächst würde ich erstmal sagen, dass Lyrik von der Rezeption immer weiter zurückgeht. Das ist leider so. Man muss es erstmal so sagen, dass Lyrik einen gewissen Kreis von Zuhörern hat, aber vielleicht war es auch nie viel anders. Und das ist nicht wie der Roman oder die große Erzählung. Lyrik hat immer schon einen gewissen begrenzten Interessenskreis gefunden. Und das ist natürlich in dieser verrückten Medienwelt noch schwieriger für Lyrik. Es sei denn, man geht in Slam Poetry, wo man sozusagen mit den Medien mitkonkurriert. Ansonsten ist erstmal die Aufmerksamkeit für Lyrik etwas eigentlich geringer, immer schon relativ gering. Und warum es dann überhaupt den Poeten dann gibt, warum das entstanden ist, die Lyrik ist so ein bisschen rausgedrängt worden aus den Verlagen. Da hatten manche Lyriker überhaupt nur noch die Chance, dass man sie liest, wenn sie ins Internet gehen, weil es dann, sage ich mal ganz hart, weil es da nichts kostet. Aber wenn ein Verlag ein Lyrikband druckt, dann kostet das was und der muss sich verkaufen. Und der verkauft sich eben nicht so gut, also nicht, weil er schlecht wäre, sondern weil das große Publikum nicht dafür da ist. Ja. Und jetzt natürlich wieder noch die zweite Aspekt dieser Frage, ja, wie werde ich denn als Lyriker dann überhaupt noch bekannt? Das heißt, es gibt viele Lyrikbände durchaus, aber die gehen auch, sage ich mal, nicht unter, aber man verkauft da vielleicht 100 oder 200, das ist marginal. Ja. Und natürlich Einzelne schaffen es dann, so ein bisschen da hervorzustechen, aber das sind doch nur sehr wenige heute. Und ich glaube, das sind noch meist jene Autoren, die schon in den 60er oder 70er Jahren bekannt geworden sind, wie Hans Magnus Enzensberger oder Rühmkorn, gut, der ist gestorben. Aber das sind die Großen, die auch heute, denke ich, noch überwiegend auch gelesen und gekauft werden. Während die Generation, die danach kam, da sehe ich jetzt nicht so, dass da so Einzelne hervorstechen, dass sie so stark, meinetwegen Auflagen von mehreren Tausend haben. Ich glaube, das ist zuletzt so bei Leuten wie Rühmkorff oder bei Enzensberger passiert. Und alle anderen müssen sich bescheiden mit doch viel kleineren Auflagen. Und da, unter den Neueren sticht da jetzt niemand im Moment so hervor, wo man sagt, der hat ja riesige Auflagen oder der könnte konkurrieren mit einem Romanautor oder auch nur mit dem Autor, der Erzählungen schreibt. Das sind eher die Autoren wie Enzensberger, die wirklich heute, denke ich, auch sehr gut verkauft werden.
Und die auch zu einer gewissen Zeit etwas zu sagen hatten in der Kulturdebatte der 60er Jahre und im genau. Krieg, Friedensbewegung, all das.
Und daraus sind die erwachsen und da haben sie auch ihr Publikum gefunden.
Ich komme noch mal ganz kurz auf das Formproblem zurückzukommen. Man sieht es ja überall, dass hybride Formen auch interessant sind. Also sowieso, also Slam-Poetry, Lyrik und auch das Visuelle. Zum Beispiel sehr schön bei Hertha Müller, ihre Collagen.
Ja,
und zusammengeschnipselt. Wie sehen Sie die Szene da, also als Herausgeber der Zeitschrift Poet? Ist das eine Hauptströmung, diese Mischformen, oder ist das, ich sagte, die Sprache von, man will zu den klassischen Formen zurück, aber daneben gibt es wohl auch noch anderes. Ne?
Genau. Slam Poetry ist ja zunächst auch eine Vortragskunst, behaupte ich mal. Da ist halt immer das Problem für mich persönlich, da kommt man hört jemanden das vortragen, findet es ganz, ganz toll. Nachher, wenn es denn gedruckt ist, ist man vielleicht enttäuscht. Ja? Das ist natürlich mehr eine Vortragskunst, als dass es eine Klasse oder eine neue Form der Lyrik wäre. Wenn jemand sich da vorne hinstellt, mutig ist und toll was aus sich herausruft, schreit, dann mag einen das erstmal begeistern. Bewährt sich das auf dem Papier? Das ist wieder die zweite Frage. Da muss man gucken. Natürlich kommt das Visuelle dazu. Man hat ja auch geglaubt, im Internet könnten neue Formen entstehen. Und das ist eigentlich für mich die größte Enttäuschung der letzten 5 Jahre. Im Internet sind keine neuen Formen entstanden. Das Internet dient nur dazu, die schon bestehenden Formen, Gedichte, Romane, darzustellen. Man glaubte manchmal, es könnten neue Formen entstehen, dass ein Roman da ist, an dem 20 Leute schreiben. Der eine schreibt eine Seite, der andere schreibt eine Seite. Und so, sozusagen, das wäre eine Literatur, die dann nicht im Internet steht, sondern die allein aus dem Internet erwachsen ist. Und das wäre wirklich Internetliteratur. Mhm. Aber das hat sich zerschlagen. Da ist nichts passiert an Neuem, sondern es im Grunde dient das Internet eigentlich nur als Gefäß, in dem wir das einbringen, die, sag ich mal, Formen, die wir sowieso haben, was auch im Buch steht. Ja. Und ganz wenige Sachen arbeiten damit. Und beim Poetenland habe ich kaum einen Autor, der sagt, ich habe ein Gedicht oder irgendwas, was nur so im Internet funktioniert. Also mit Links und ich klicke da drauf.
Also zum Beispiel, was man also Hyperlink-Fiction nennt.
Ich genau.
Wo also praktisch jedes Wort auf ein anderes...
Und was dann nur im Internet funktioniert. Das gab es
ja. In der Lyrik geht das nicht so gut.
Genau. Die Zeit hatte mal so einen Wettbewerb vor 5 Jahren. Ja. Da konnte man da einen Preis gewinnen, wenn man eine Erzählung oder eine Lyrik schreibt, dann klickt man auf ein Wort, dann kommt wieder ein neuer Text und wieder ein neuer Text. Und dieses Gedicht wird ja nur im Internet funktionieren, weil es nur über Links funktioniert, zum Beispiel. Oder dass da ein Bild aufpoppt und so. Ja. Aber das ist weg. Das gibt's. Ich habe keinen von 500 Lyrik, keinen einzigen, der das macht. Kein. Das interessiert die Leute. Das hat nicht, da war ja auch der Glaube, man schreibt Romane und macht ganz tolle Sachen. Der eine fängt eine Geschichte an, der andere schreibt sie weiter. Genau, ja. Und plötzlich erwächst wie von selbst ein Roman im Internet mit 100, mit 10, ist egal. Das, da nie wieder was von gehört. Wirklich, das ist weg. Das funktioniert anscheinend nicht. Das wollen die Leute nicht. Das befriedigt vielleicht nur die Macher, aber nicht die Leser. Also das macht vielleicht Spaß, wenn man an so einem Projekt als Autor beteiligt ist. Aber ich glaube, die Leser ermüdet das und bringt nichts, wenn dann, ob den Leute von ein Roman von 10 Leuten geschrieben ist oder von einem. Hauptsache, er ist gut und spannend, aber die Machart ist erstmal für den Leser uninteressant.
Was vielleicht im Kommen ist und sich stark im deutschen Sprachraum entwickelt hat, ist natürlich das Hörbuch, das Hörgedichtbuch. Ich persönlich besitze diese wunderbare Anthologie vom Hörbuchverlag Lyrikstimmen, wo 400 Autoren da zu Wort kommen. Das ist natürlich was Schönes, wenn man also den Autor als Text hat und dann ihn auch sie oder ihn hört, nicht wahr?
Das ist auch so, dass es natürlich, das hat zugenommen, sagen wir mal, das Mediale, dass jetzt auch, wir haben auch Autoren, die sagen, hier, ich habe ein Gedicht vorgetragen, dazu gibt es auch so eine Datei, dann klickt man sie an und kann das hören. Ja. Das nimmt natürlich zu und ich denke auch, das Visuelle wird zunehmen, dass zum Beispiel Lesungen abgefilmt werden, dass man, wenn man jetzt auf eine Seite, Autorenseite geht, dass, wenn da ein Gedicht gelesen wird, plötzlich auch vielleicht ein Video ist oder dass der Ton des Gedichts, das Gesprochene dazu ist. Das wird bestimmt zunehmen, aber das heißt ja auch, bestätigt ja, was ich vorher sagte, dass im Grunde es dabei bleibt, an dem, was wir jetzt haben, es wird nur medial besser aufbereitet oder facettenreiter weiter aufbereitet. Klar. Und Hörbuch ist natürlich toll, ich meine, wahrscheinlich für Autofahrer und für andere und auch sonst so ist ein Hörbuch toll und ich mag auch Hörbücher. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja. Wobei es ja auch wieder etwas ist, was es schon immer gab, dass ein Autor gelesen hat, nur dass man es jetzt nochmal schön aufbereitet hat und sich, es ist keine neue literarische Form, sondern neue Art, es zu rezipieren. Genau.
Ja. Herr Heidmann, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch hier. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für den Poetenladen. Ich sagte Ihnen vorhin, wir kommen dauernd bei Ihnen rein, natürlich in Ottawa, an unserem Computer. Und ja, wenn Sie mal nach Ottawa kommen, lassen Sie es bitte wissen. Lassen Sie es bitte wissen und Sie sind herzlich willkommen beim Literarischen Echo.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Dankeschön. Schön.